Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich wünsche euch auch allen, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe heute Morgen, noch einen wunderschönen guten Morgen. Als Johann mich vor 2 Wochen fragte, ob ich heute predigen könnte, da habe ich ja gesagt, aber dann fing das lange Suchen an. Worüber soll ich predigen? Und ich habe oft das Gefühl, das ist immer sehr wichtig, dass man sich diese Frage stellt im Gebet, worüber soll ich predigen? Und ich habe es noch von hier erwähnt, ich kann euch bloß bitten, denkt in euren Gebeten auch an die, die das Wort verkündigen, damit sie auf diese Frage, worüber sollen wir predigen, auch die richtige Antwort finden. Ich habe mich entschieden, heute über Jona zu predigen. Ich denke, man hat ziemlich lange nicht mehr über Jona gepredigt in der Gemeinde. Wenn man Jona hört, dann denkt man immer nur an diesen Mann, den der Fisch verschluckt hatte, wieder ausgespuckt hatte und er dann Buße gepredigt hat. Und dann haben alle Buße getan und dann ist alles wieder gut. Ich fand gestern Abend, wo ich noch ein paar Bilder zusammengestellt hatte und die Bibelverse noch in ein PowerPoint eingeführt hatte, da fand ich dieses Gemälde von Peter Lastman, 1621. Und ich habe gedacht, ich nehme es jetzt mal als Titelbild. Es ist jetzt nichts Berauschendes, aber für Kunstliebhaber ist es bestimmt sehr ansprechend. Also wie Noah guckt, die ganzen Formen, Körperformen, Rippen und so weiter. Ich denke, auch diese Geschichte über Jona ist eine der bekanntesten und beliebtesten Erzählungen des Alten Testaments. Und ich möchte von vornherein etwas weitergeben, was sehr, sehr wichtig ist. Ich will mich aber nicht lange damit aufhalten. Diese Begebenheit von Jona ist kein Gleichnis. Sie ist auch keine Allegorie, wie zum Beispiel die Pilgerreise, über die Johann in seiner Predigt erwähnt hatte, von John Bunyan oder Bunyan. Und diese Begebenheit über Jona ist auch kein Midrasch, habe ich gelesen. Das ist eine Art jüdische Schriftauslegung. Da werden manchmal Geschichten erfunden, um gewisse Wahrheiten damit weiterzugeben, sondern es handelt sich hier um eine historische und prophetische Erzählung. Und das möchte ich von vornherein unterstreichen, das ist sehr, sehr wichtig. Auch in der jüdischen Tradition wurde das Buch Jona immer historisch verstanden und vor allem auch die Anspielung Jesu in Matthäus 12, 38 bis 41 verleiht der Historizität dieses Buches sehr große Glaubwürdigkeit. Ich lese die Verse schnell, ich möchte nichts darüber sagen. Dann antwortet ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen und im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, und siehe, mehr als Jona ist hier. Man neigt vielleicht dazu, wenn man das Buch Jona liest, dass man denkt, naja, das ist eine Geschichte, das ist ein Märchen. Aber Jesus bekräftigt es. Das war eine historische, glaubwürdige Geschichte. Und ich denke, wenn Gott wirklich, und das hat er auch, Himmel und Erde gemacht, uns Menschen geschaffen hat, alles Leben, den ganzen Kosmos, dann ist es ihm ein kleines gewesen, auch einen Menschen durch einen Fisch, auch wenn er 3 Tage in dessen Innern war, zu retten. Und ich denke, wenn wir anfangen zu zweifeln an dieser Geschichte, an dieser Begebenheit, dann werden wir früher oder später die Glaubhaftigkeit oder den Wahrheitsgehalt der ganzen Bibel in Frage stellen und irgendwann wird unser ganzes Gerüst zusammenbrechen. Ich war überrascht, als ich mich mit diesem Buch beschäftigt hatte, wie viele interessante Gedanken aus diesem Buch zu entnehmen sind. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ziemlich schnell gemerkt, das Buch Jona sprengt eine Predigt. Aber trotzdem habe ich es dann versucht, doch ganz komprimiert zusammenzuführen. Das Schöne an diesem Buch ist auch, dass es fast ausschließlich die Geschichte des Propheten selbst erzählt. In anderen prophetischen Büchern ist das nicht so sehr der Fall oder so stark der Fall wie beim Buch Jona. Und ich las gestern auch bei der Vorbereitung, dass die Geschichte Jonas nicht nur eine Prophezeiung auf Christus hin ist, was ich ja schon vorher wusste, sondern die Geschichte von Jona ist auch eine Prophezeiung auf Israel hin. Ich möchte da jetzt nicht viel darauf eingehen, könnt ihr euch aber selber mal damit beschäftigen. Jona wird verglichen mit dem Volk Israel, das den Auftrag bekommt, der Welt Gott groß zu machen. Israel verweigert sich, das zu tun, wird dann auf eine gewisse Zeit stillgelegt, die 3 Tage im Bauch des Fisches von Jona, und nachher der Überrest wird ein großer Segen für die Heiden. Man kann aber noch einiges, vieles Interessantes dazu lesen. Was die Prophezeiung auf Christus hin anbelangt, da werde ich noch später kurz ein paar Gedanken sagen. Es war auch interessant zu lesen, dass Jona Taube bedeutet. Klar ist die Taube ein Zeichen des Friedens. Jona verkündigt den Niniviten in Wirklichkeit nicht Frieden, sondern Untergang, aber aus seiner Predigt entsteht Frieden. Da sieht man auch interessant, wie interessant manchmal auch ein Name sein kann. Wir lesen auch von Jona, dass er der Sohn des Amittai war. Das kann man auch in 2. Könige 14,25 nachlesen. Und dass er circa 5 Kilometer von Nazareth in Gat Kefer, etwa im 8. Jahrhundert vor Christus zur Zeit Jerobeam des Zweiten lebte. Ich habe jetzt alles komprimiert in einen Satz. Und ich möchte, dass wir heute 3 Grundwahrheiten aus diesem Buch Jona hervorheben, und zwar: Gott redet, Gott ist souverän und Gott ist gnädig. Zunächst mal zu Gott redet. Gott redet zu Jona, er gibt ihm den Auftrag, in die assyrische Großstadt Ninive zu gehen, um gegen sie zu predigen, weil, lesen wir, ihre Bosheit sehr groß war. Ich werde nicht das ganze Buch Jona lesen, nur einige Verse herauspicken. Die Geschichte kennt ihr ja im großen Ganzen. In Jona 1,1-2 lesen wir: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist für mich aufgestiegen. Und ich fand auch bei der Vorbereitung noch ein Bild von Ninive. Es sind Ausgrabungen, da sieht man, das war schon eine ziemlich prächtige, große Stadt, eine Weltstadt, könnte man sagen. Und in dieser Stadt Ninive hält Jona dann zumindest mir die kürzeste bekannte Erweckungspredigt. Darauf gehe ich dann noch später ein. Er sagt ihnen bloß: noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Heute könnte man das jetzt noch ein bisschen runterbrechen. Man könnte auch sagen, wer sich nicht für Gott entscheidet, der kommt zum Bösen, zum Teufel. Das könnte man noch kürzer fassen. Aber Jona sagt bloß: noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und wir werden dann später sehen, wie diese kurze Predigt dann gewirkt hat. Wenn man sich in die Lage Jonas stellt oder versucht zu stellen. Stellt euch mal vor, Gott würde zu euch gesagt haben, lieber Calvin, mach dich auf, geh nach Mosul, wo noch zur Zeit der IS da herrschte, und sag ihnen, diese Stadt, die wird in 40 Tagen zerstört. Und ich glaube, so ähnlich ist es Jona damals gegangen. Ich habe es auch nicht gewusst, ich habe es jetzt auch bei der Vorbereitung auch erst erfahren, dass die Assyrer über Jahrhunderte als der Schrecken des Orients bekannt waren. Das waren Menschen, die waren gar nicht zimperlich mit ihren Feinden. Und ich fand auch ein Bild, es ist eine Skulptur, die im Britischen Museum zu sehen ist, wo gezeigt wird, die Eroberung Lachisch durch die Assyrer im Jahr 701 vor Christus. Und hier sieht man, dass die Assyrer gar nicht zimperlich waren. Hier werden ein paar jüdische Siedler, auch Achisch, einfach aufgespießt. Ich glaube, man sieht das in dem Bild, wenn man es jetzt erklärt, dann sieht man es. Und vielleicht hatte Jona auch Angst, in dieses Heidenland zu gehen, von dem das so viel Angst und Schrecken verbreitete. Und dann dachte ich auch, das habe ich auch gelesen, bis nach Ninive waren ca. 1000 Kilometer Fußweg, sicherlich ziemlich beschwerlicher und gefährlicher Fußweg. Und auch dieser Gedanke, jetzt einen Monat oder zwei Monate unterwegs zu sein, der war bestimmt auch nicht sehr behaglich, wo er ja ein schöneres Leben vielleicht am Hofe vom König Jeroboam II. Hatte, zu dessen Zeit er prophezeite. Wahrscheinlich konnte Jona auch nicht verstehen, wieso der Gott Israels sich um diese entfernte heidnische Stadt kümmerte. Und statt diesem Auftrag Gehorsam zu leisten, machte sich einfach in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis auf den Weg. Und ich las auch, dass dieses Tarsis wahrscheinlich im heutigen Spanien liegt, eigentlich am Atlantischen Ozean. Man müsste durch den Gibraltar durchfahren, um dann auf die andere Seite, auf die Ozeanseite von Spanien zu gelangen, in der Hoffnung, dass Gott ihn vergisst. Auf dem Bild ist das hier nicht zu sehen. Hier ist jetzt nur Ninive zu sehen. Und hier ist dann Palästina, Israel. Distasus ist nicht das, was ich meinte, aber er ist dann irgendwo von Jaffa, von Israel bis hinüber, bis ans Ende der damalig bekannten Schiffswelt. Praktisch hat er sich auf den Weg gemacht. Ist auch hier interessant, von wo viel hat er so viel Geld? Er hat den Preis auf einmal bezahlt. Stellt euch mal vor, wer kann sich von euch leisten, ein ganzes Jahr, eine Urlaubsreise für ein ganzes Jahr im Voraus zu buchen und bar zu bezahlen? Aber Jona tat es und er hoffte einfach, Gottes Auftrag entfliehen zu können. Und wenn wir etwas lernen können aus dieser Begebenheit Jonas, wir können Gottes Auftrag nicht entfliehen. Wenn Gott uns etwas beauftragt hat, dann ist es gut, wenn wir ihm gehorchen und ihn ausführen. Ich dachte auch an diese Parallele aus Matthäus 28, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt den Völkern das Evangelium, dann ist das auch ein Auftrag an uns und dem wir Gehorsam leisten sollten. Wir lesen dann in Jona Kapitel 1, in den Versen 4 bis 6, Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in dem untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Das ist schon der Hammer, gell, wenn man das so liest. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Mitten im Sturm, ähnlich wie Jesus, legt sich Jona schlafen. Und er schlief wirklich fest. Ich weiß nicht, wer das geschafft hat, aber jedenfalls. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Diese Seeleute, sehen wir hier, die waren ein Stück weit abergläubisch. Sie waren der Meinung, dass bestimmt einer von denen, die an Bord sind, etwas verbockt hat und dass dessen Gott jetzt dieses Schiff heimsucht. Und sie suchen nach dem Schuldigen, fragen rum, werfen das Los, so wie es damals zum Teil übrig war. Und interessanterweise, das Los dieser Heiden trifft gerade den Schuldigen Jona. Was mir hier jetzt bei der Vorbereitung sehr positiv aufgefallen ist, Jona bekennt sich schuldig und erklärt sich bereit, die Folgen seines falschen, gottwidrigen Handels zu tragen. Er sagt den Männern einfach, nehmt mich, werft mich ins Meer und dann ist die Sache gegessen. Ich dachte, wow, wer von uns würde das sagen? Nehmt mich, werft mich in die stürmische Meer, in die stürmische See, denn ich bin schuldig. Aber das ist wieder eine sehr tolle Eigenschaft von Jona. Er weiß, er ist schuldig, er steht dazu und da können wir auch daraus lernen, wenn wir Dinge in unserem Leben tun, die falsch waren, ist es gut, wenn wir zugeben, wenn wir sie richtig stellen und wenn wir dann wieder den Willen Gottes weiter tun. Interessant fand ich hier auch, dass diese Seeleute zunächst gar nicht so begeistert waren von dieser Idee, einen Menschen jetzt über Bord zu schmeißen. Das war für sie auch etwas total Neues. Und sie versuchen dann durch Rudern das Schiff weiter in Sicherheit zu bringen. Aber erst wo sie dann merken, dass es da wirklich keine Chance mehr gibt, dann werfen sie den Jona ins Meer. Und das Meer beruhigt sich. Und da sehen wir, Jona, Gott redet da nicht nur zu Jona, indem er ihn zu diesen Nineviten schickt, sondern er redet auch zu den Seeleuten. Ich fand es interessant, wie weise Gott ist in seinem Handeln. Ein Ungehorsamer besteigt ein Schiff, das Schiff gerät in Seenot, er wird als schuldig gefunden und mitten in dieser Situation sagt Jona in Vers 9, und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Und dann Vers 16 noch, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Ich finde es schon interessant, Gott redet auch zu diesen Seeleuten, die durch Jonas Schuld in Not geraten waren. Dann im zweiten Kapitel berichtet uns dieses Buch Jona, dass Gott einen großen Fisch geschickt hat, der Jona verschluckte und dass er ihn dann 3 Tage später wieder ausspuckte. Man muss auch hier sagen, wir wissen nicht, wie dieser Fisch ausgesehen hat. Wir wissen nicht, ob Gott diesen Fisch extra für Jona geschaffen hat. Das ist auch unwichtig. Es ist wichtig, Gott hat Jona verschont. Gott hat Jona eine Gnadenfrist gegeben. Und diese Begebenheit im Bauch des Fisches, diese zeigt auch prophetisch auf Jesus hin. Auch hier möchte ich nur kurz ein paar Vergleiche zwischen Jona und Jesus aufstellen. Man kann sie in Wirklichkeit aber nicht wirklich vergleichen miteinander, weil es einen richtig gewaltigen Unterschied zwischen Jona und Jesus gibt. Aber wir sehen, dass Jona in gewisser Hinsicht ein Schattenbild auf Jesus hin ist und dass Jesus dann auch selber bezeugt in Matthäus, was wir gelesen haben. Wir sehen hier, Jona soll gegen Ninive predigen. Jesus kam auf diese Welt, um den Mühseligen und Beladenen zu predigen. Wir sehen hier immer die gleiche Aufgabe, aber unterschiedliche Menschen, die erreicht werden sollten. Jona war ungehorsam, Jesus tat den Willen des Vaters, obwohl er von vornherein wusste, dass er am Kreuz sterben muss. Das Krasseste an dieser Geschichte ist, dass Jona sich nicht über die bußfertigen Niniviten gefreut hat, während Jesus voll brennender Liebe nach den Verlorenen, nach uns Menschen verlangt hatte. Wir sehen da auch diesen Wahnsinnsunterschied in der Einstellung der beiden. eine Parallele ist auch dieses Schlafen, von dem ich erwähnt habe. Jona schlief, warum auch immer, im Schiff. Jesus schlief auch, weil er sich geborgen wusste im Willen des Vaters. Interessante Parallele ist, dass Jona sich auch freiwillig opferte, damit die Seeleute gerettet werden. Aber er opferte sich aus eigener Schuld, während Jesus unschuldig geopfert wurde, an unserer Stelle starb. Man könnte jetzt auch das, was ich schon bereits erwähnt habe, was Jesus erwähnt hatte, sie verbrachten beide 3 Tage im Dunkeln, bevor sie wieder gerettet wurden. Bei Jona spuckte den Fisch aus, Jesus wurde am 3. Tag auferweckt. Und weil diese Unterschiede so groß sind zwischen Jesus und Jona, kann Jesus in Matthäus 12, 41 sagen, siehe, mehr als Jona ist hier. Man kann auch sagen, in Jona sehen wir den Schatten, in Jesus sehen wir die Wirklichkeit. Wir wissen auch, dass der Schatten oft nur schlecht die Wirklichkeit widerspiegelt. Es kommt auch immer auf den Blickwinkel an. Manchmal kann man aus dem Schatten die Wirklichkeit gar nicht schlussfolgern. Und Jona weist auf Christus hin, während Christus die Erfüllung selber ist. Dann wird uns im 3. Kapitel berichtet, aber vielleicht noch ein kleiner Einschub, was hier in diesem 2. Kapitel auch noch sehr interessant ist, ich erwähne später noch mal kurz, dass Jona im Bauch des Fisches einen Dankespsalm schreibt. Das war mir neu. Ich habe mich nie so intensiv damit beschäftigt, aber es lohnt sich, dieses 2. Kapitel zu lesen. Jona ist mitten im Bauch des Fisches und schreibt einen Dankespsalm. Aber ich komme noch kurz am Ende darauf zurück. Dann im 3. Kapitel redet Gott ein 2. Mal zu Jona. Da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und diesmal gehorchte Jona, macht sich auf diese lange und beschwerliche Reise und erreicht Ninive wohlbehalten und redet diese Worte, die Gott ihm aufgetragen hatte, zu den Niniviten. Und ich denke, dass Jona öfters in diese Stadt an gewisse wichtige Stellen gegangen ist. Wir lesen, das war eine riesige Stadt, und predigt einfach diese kurzen Worte: Nach 40 Tagen, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Ich sagte schon vorher, es ist eine erstaunliche Predigt mit wahnsinniger Wirkung. Da sieht man auch, wie eine einfache, von Gott aufgetragene Predigt so viele Menschen verändern kann. Das ist erstaunlich. Wenig Worte können oft mehr leisten als viele Worte. Wenn man ein aufmerksamer Bibelleser ist, dann fallen einem auch diese 40 Tage auf. Diese 40 Tage kommen in der Bibel öfters vor. Sie werden immer wieder als eine Zeit der Vorbereitung, der Buße, der inneren Hinwendung zu Gott oder der Erläuterung oder der Besinnung erwähnt. Mose blieb 40 Tage auf dem Berg Sinai, bevor er das Gesetz empfing. Wir lesen von Jesus, dass er 40 Tage in der Wüste fastete, und auch zwischen der Auferstehung und zwischen der Himmelfahrt sind auch 40 Tage. Und wenn man an die Zahl 40 denkt, dann findet man auch noch die 40 Jahre, die Israel durch die Wüste wanderte, und ich denke, da gab es noch einen Propheten, der in der Kraft von der Speise 40 Tage und 40 Nächte durchging. Also wir sehen, diese 40 ist auch eine interessante Zahl in der Bibel. Und nachdem Jona diese einfache Predigt den Menschen in Ninive sagt, geschieht etwas Unfassbares. Stellt euch mal vor, ich hatte am Anfang versucht, ein bisschen etwas über dieses Volk zu sagen. Es waren ziemlich hartgesottene Leute, die hatten eine hochentwickelte Kultur. Und dann kommt ein Fremder, ein Hebräer, und sagt ihnen, Ninive wird zerstört. Und trotzdem hören diese Menschen auf diesen einen Mann. Das hat mich hier sehr, sehr stark beeindruckt. Vielleicht habe ich bei der Vorbereitung gedacht, hat Gott Jona auch darum nach Ninive geschickt, weil er wusste, dass diese Heiden Buße tun werden und uns und auch anderen Völkern zum Vorbild werden dadurch. Und die Leute in Ninive, lesen wir, die glaubten den Worten Jonas und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Wir lesen auch, auch die Tiere mussten leiden, die haben nichts zu essen und zu trinken bekommen. Man muss sich das vorstellen, wie die Tiere gejammert haben und auch die Menschen geseufzt haben. Aber es ist interessant, wie einmütig alle Buße tun. Und wenn man dann zurückdenkt, wie oft Israel aufgerufen wurde, Buße zu tun durch ihre Propheten, und sie taten es nicht. Und ich denke, auch in unserem Leben werden wir oft vom Wort Gottes und auch vielleicht von unseren Geschwistern zur Buße aufgerufen, Dinge wieder gut zu machen, die wir falsch gemacht haben. Da müssen wir uns die Frage stellen, hören wir darauf? Diese Heiden hörten darauf. Israel hörte oft nicht. Und ich denke, auch wir heute neigen oft dazu, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen. Ich finde es interessant, wie diese Nineviten reagieren. Sie sagen dann in Jona 3, Vers 9, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und auch hier sehen wir, dass ausgerechnet gottlose Heiden unserer ganzen christlichen Welt zum Vorbild werden. Wir lesen auch hier, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und ich denke, dass auch heute, genauso wie damals, Gott bereit ist, Menschen zu vergeben, die aufrichtig nach ihm suchen und bereit sind, ihr Leben wieder mit Gott in Ordnung zu bringen. Und ich denke, in diesem Sinne redet Gott auch durch diese Nineviten auch zu uns heute. Tut Buße, überprüft euer Leben. Ich bin bereit, euch zu vergeben. Dann zur zweiten Wahrheit. Gott ist souverän. Es sieht so aus, als hätte Jona mit minimalem Aufwand seinen Auftrag ausgeführt. Es wird uns nicht gesagt, wie viel Mal er diese Worte gesagt hat. Es wird uns nur gesagt, wie wenig er gesagt hat. Und ich gehe davon aus, dass er mit der Einstellung, mit der er zu diesen Leuten gegangen ist, nur das Allernötigste getan hat. Aber das, was er getan hat, wurde von Gott gesegnet und diese Niniviten taten Buße. Und Jona, es ist interessant auch zu lesen, der zieht sich, nachdem er das alles gesagt hatte, zurück auf einen Berg, baut sich eine Hütte und wartet jetzt ab, was passiert jetzt? Wird Gott diesen Heiden jetzt mal richtig eins verpassen? Aber Gott verschont in seiner Gnade und Barmherzigkeit die Stadt. Damit hatte Jona nicht gerechnet und das können auch heutzutage viele Menschen nicht verstehen, warum Gott so gnädig sein kann, manchen Menschen die Buße tun. Und hier ist das, was mich sehr stark innerlich bewegt hat. Was tut Jona? Freut er sich über seinen großen Gott und den Erfolg seiner Predigt? Nein, lesen wir, sondern Jona mault. Es ist unglaublich. Stellt euch mal vor, wir würden Evangelisation halten in irgendeiner Größe, in einem größeren öffentlichen Raum. 20 Menschen kommen zum Glauben und der Prediger würde maulen. So ein Mist. Wieso haben sich gerade die bekehrt? Ach, die hätten bleiben sollen, wo sie sind oder sonst was. Und das finde ich hier echt Wahnsinn, was Jona sich hier leistet. Und stellt euch mal vor, das lesen wir dann im letzten Vers, es waren 120.000 Menschen, die Buße taten und Jona mault, weil Gott diese Menschen nicht umbringt, weil er sie nicht zerstört. Und damit, glaube ich, sind wir auch bei der Schlüsselfrage dieser Jona-Geschichte angekommen. Warum ist Jona mit der Verschonung Ninives nicht einverstanden? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass ich sie komplett beantworten kann. Ich versuche es bloß. Wahrscheinlich, vielleicht ging es Jona hier bei dieser ganzen Sache auch um sich selbst. Er hatte so viel Mühe auf sich genommen. Er ist diesen langen Weg gegangen, hat seine Predigt gehalten und nichts passiert. Stellt euch mal vor, ihr geht 40 Tage zu Fuß irgendwo unter mühseligen Bedingungen, ihr sollt was ausrichten, ihr sagt es, ihr sagt euren Vers auf und nichts passiert. Ich denke, Jona hat vielleicht gewartet, dass jetzt Feuer vom Himmel fällt, dass da Menschen sterben, verletzt werden, Action, aber nichts passiert. Vielleicht hat er auch gedacht, bin ich jetzt ein falscher Prophet? Ich habe doch den Menschen in Ninive gesagt, ihre Stadt wird untergehen und jetzt passiert gar nichts. Aber ich denke, das sind nur einige menschliche Gedanken. Ich denke aber, der Groll Jonas, der reichte noch viel tiefer. Und ich denke, diese Einstellung, die reicht bis in unsere Köpfe. Er hatte sicherlich eine ganz andere Vorstellung von Gott, wie Gott sein sollte und wie Gott handeln sollte. Und das merke ich auch oft bei uns. Wir würden, dass Gott manchmal eher so handelt, wie wir denken, aber Gott ist souverän, er lässt sich davon nicht beeinflussen. Wir wissen auch, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass in den Augen der Juden Gott vor allem der Gott der Juden war. Die Juden können es nicht ertragen, dass dieser Gott, ihr Gott, sich auch anderen Menschen zuwendet. Weil Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hatte, er hatte sie aus Ägypten, aus der Sklaverei weggeführt, er hat ihnen die 10 Gebote gegeben und er hat sie, wo sie das Land Kanaan erobert hatten, hat er ihnen gegen die gottfernen Heiden geholfen. Und jetzt knickt dieser Gott aufgrund des Jammers dieser Verbrecher ein und schenkt ihnen Gnade. Das ging nicht in den Kopf von Jona rein. Und auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch manchmal so wie Jona denken, wenn wir dann hören, dass irgendein schwerer Verbrecher zum Glauben gekommen ist, dass wir sagen, wow, wir sollten uns eigentlich freuen, dass Gott gnädig ist. Es ist interessant auch zu lesen in Jona 4, Vers 2, und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Stellt euch mal vor, was Jona hier macht. Er tadelt Gott wegen seiner Liebe, wegen seiner Gnade und Barmherzigkeit. In unseren Liedern besingen wir das oft. Jona tadelt diese Eigenschaften Gottes. Dieses Problem, was Jona hier hatte, das merken wir auch später bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo sie Jesus vorwarfen, dass er sich um die Sünder kümmert, dass er sich mit den Sündern abgibt. Und sogar von der Urgemeinde lesen wir, dass ihnen das nicht sehr gut gefallen hat, wo Paulus auf seinen Missionsreisen gepredigt hat und Heiden zum Glauben kamen und sogar den Heiligen Geist empfingen. Und ich denke, es handelt sich hier um zwei Verblendungen, die tief in unserem Herzen verwurzelt sind. Ich denke, wir müssen immer wieder neu lernen, dass Gott nicht allein mein Gott ist und meine Leute Gott ist, also meine Verwandten, meine Kinder, meine Geschwister. Und wir müssen zweitens auch lernen, dass Gottes Gerechtigkeit eine ganz andere ist, nämlich eine Gerechtigkeit voller Erbarmen. Und Gott sei Dank ist es so, sonst hätten wir gar keine Chance. Wir lesen auch noch in Kapitel 4, Vers 3, und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Es ist der Gipfel, was Jona hier von sich gibt. Er will lieber sterben, als mit diesem Gedanken oder mit diesem Wissen zu leben, dass Gott sich dieser Heiden erbarmt. Ich denke, Jona, die Israeliten und auch wir heute müssen lernen, dass Gott nicht, wie wir ihn oft nennen, der liebe Gott ist, der alle unsere Erwartungen und Wünsche erfüllt und über den wir herziehen, wenn das nicht geschieht, wenn etwas aus dem Ruder gerät. Gott ist nicht der liebe Gott, sondern ich glaube, wir müssen das umdefinieren. Gott ist der liebende Gott. Und dass er der liebende Gott ist, versucht er dem Jona auch in dieser Begebenheit mit der Rizinusstaude klar zu machen, die an einem Tag wächst, Schatten spendet und dann über Nacht wieder verschwindet. Wir lesen in Kapitel 4, Abvers 9. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Das ist Wahnsinn, wenn man das so liest. Und dass Gott sich das gefallen hat lassen. Und der Herr, da sieht man auch die Gnade Gottes. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Und mit dieser Frage endet dann diese Geschichte. Und das ist auch hier interessant, ob Jona immer wieder widersprochen hat, lässt er Gott hier das letzte Wort. Und ich denke auch, dass dieses Schweigen mehr als 1000 Wörter spricht. Wir wissen in Wirklichkeit jetzt nicht, ob Jona diese Botschaft Gottes wirklich verstanden hatte, ob er seine Denkweise geändert hatte. Und wir wissen auch nicht, was später mit ihm geschehen ist. Aber diese Frage geht jetzt an uns weiter. Haben wir diese Botschaft verstanden? Gott ist ein liebender Gott. Er ist nicht der liebe Gott, der sich ständig um uns dreht, sondern er ist der Gott, den die Menschen wichtig sind. Wir haben gesehen, auch in diesem Handeln hier, dass Gott absolut souverän ist. Und jetzt zur letzten und dritten Grundwahrheit: Gott ist nicht nur souverän, sondern Gott ist auch gnädig. Wir sehen auch hier, dass Gott zunächst mal gnädig zu Jona ist. Ich las bei der Vorbereitung, ich habe das gar nicht gewusst, dass das so schlimm gehandhabt wurde zu der Zeit. Boten, die einen Befehl verweigerten oder schlampig ausführten, wurden zu der Zeit mit dem Tode bestraft. Schlecht überbrachte Nachrichten konnten leicht verheerende Folgen bis hin zum Krieg zur Folge haben. Darum war es sehr wichtig, dass Boten zuverlässig, treu und genau waren. Und das erklärt auch diese Todesstrafe. Aber es war auch so, dass mit dieser Todesstrafe noch nicht alles gegessen war, sondern dieser schlechte Bote, der wurde auch noch geköpft. Und den Kopf hat man auf einem Pfahl in der Stadt irgendwo aufgespießt, einfach zur Abschreckung und zur Mahnung. Das hört sich richtig hart an, aber wir sehen, ja, wie gut wir es heutzutage haben. Ein Bote, der versagte, bekam niemals eine zweite Chance. Das gab es nicht. Aber Gott ist anders. Gott gab Jona eine zweite Chance. Er schickte ihn zum zweiten Mal nach Ninive, um zu predigen. Und ich fand es auch so schön, auf uns bezogen, auf mein Leben bezogen. Gott hat auch mir in meinem Leben immer wieder eine zweite Chance gegeben. Vielleicht auch eine hundertste Chance oder vielleicht eine tausendste Chance. Und ich denke, weil Gott zu uns so gnädig ist, dürfen auch wir zu unseren Mitmenschen gnädig sein und ihnen auch, wenn sie einen Fehler begehen, eine zweite Chance geben. Oder wie Jesus irgendwann sagt, wir sollen ihnen 70 mal 7 mal an einem Tag vergeben, also immer vergeben. Was mir auch sehr wichtig wurde bei der Vorbereitung, dass Ungehorsam gegen Gott oft auch negative Folgen für unsere Mitmenschen, für unsere Familien und für unsere Gemeinden hat. Man denkt oft, wenn ich was falsch mache, wenn ich sündige, wenn ich mein Leben nicht nach Gott ausrichte, dann hat das nur Auswirkungen auf mich. Aber dieses Beispiel hier von Jona zeigt eindeutig, wie viele Menschen in Anführungsstrichlein unschuldig mitleiden müssen, wenn wir Gott nicht gehorchen. Die ganzen Schiffsleute waren in Seenot geraten. Die ganzen Auftraggeber hatten ihre Ware verloren. Werden wir noch kurz lesen nachher. Es ist darum sehr, sehr wichtig, dass wir Ungehorsam und Sünde in unserem Leben sehr ernst nehmen. Wie viele Familien sind durch Sünde eines Ehepartners oder einer, ja, oder sonstigen Sachen zerrüttet, auseinandergegangen und müssen leiden, bloß weil einer Gott ungehorsam war. Darum ist es wichtig, dass wir Gott bitten, uns zu helfen, gehorsam zu sein. Was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, ich denke, ihr habt aufmerksam zugehört. Ich nähere mich jetzt dem Ende auch. Ich weiß, es ist schwierig nach so langer Zeit. Aber jetzt kommt das Interessanteste zum Schluss. Jona geht nach Ninive und sagt, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört. Er sagt ihnen nicht, tut Buße. Wenn ihr nicht Buße tut, wird Gott das auch wirklich tun. Er sagt ihnen nur, die Stadt wird zerstört. Die Menschen in Ninive tun Buße in der Hoffnung, dass Gott sich vielleicht noch ihrer erbarmt und sie verschont. Wir sehen da, was für ein wahnsinniger Glaube da mitspielt. Man muss sich das vorstellen, Heiden, die von Gott nichts gehört haben, die lassen von ihren Sünden, die tun Buße in Sack und Asche, bitten um Vergebung. Das kann man sich fast nicht mit dem menschlichen Verstand vorstellen, was da vor sich gegangen sein oder vor sich gegangen ist. Und diese Heiden tun ernsthaft Buße, obwohl ihnen niemand Hoffnung gemacht hat auf Rettung. Ich fand das sehr interessante Gedanke. Es wird mit keinem Wort gesagt, wenn ihr Buße tut, dann wird euch vergeben. Und ich denke, wir können eine wichtige Sache aus dieser Begebenheit lernen, dass Reue und Umkehr keinen Anspruch auf Vergebung darstellen. Wir denken oft vielleicht in unserem Herzen, jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt tue ich schnell Buße und Gott muss mir vergeben. Oder ich mache jetzt den Mist, denn Gott vergibt mir sowieso. Ich glaube, da gibt es keinen Automatismus. Ich glaube, dass Vergebung immer ein souveränes, unabhängiges, freiwilliges Handeln Gottes, auf das wir nicht setzen und auch das wir noch weniger einfordern können. Jedes Mal, wenn wir Buße tun und zu Gott kommen, dann ist es Gnade, wenn er uns vergibt. Er muss uns nicht vergeben. Wir haben keinen Anspruch auf die Vergebung. Aber er tut es um Jesu Willen. Und darum ist auch Vergebung immer Gnade und nicht Verdienst. Und das geht jetzt zu weit. Man könnte hier auch von der billigen Gnade sprechen, wenn man immer meint, naja, Gott ist sowieso gnädig, ich kann das jetzt auch noch machen und Gott vergibt. Aber wenn Gott uns vergibt, dann ist das Gnade. Dann haben wir das nicht verdient. Auch nicht, weil wir Buße getan haben. Und das war mir ein ganz neuer Gedanke. Wir denken ja oft, wenn ich mich entschuldige, dann muss der andere mir vergeben, dann muss Gott mir vergeben, dann ist wieder alles in Butter. Es ist nicht so. Wenn Gott uns vergibt, und das tut er Gott sei Dank noch durch Jesus, dann, weil er das will, weil er gnädig und barmherzig ist. Und dieser Text lehrt uns dann auch, dass es Hoffnung gibt für uns, weil Gott gnädig ist, und es gibt Hoffnung auch für diese Welt. Und darum ist es auch wichtig, dass wir bereit sind, den verlorenen Menschen da draußen diese gute Botschaft zu bringen, dass Gott gnädig ist, dass er ihnen vergibt, wenn sie Buße tun. Und nun eine kurze Zusammenfassung noch zum Schluss. Was können wir aus dieser Begebenheit noch lernen? Es ist sehr interessant, als der Sturm aufzieht, werfen die Seeleute, um ihr Leben zu retten, die Ladung über Bord. Und wir wissen ja, dass die Ladung immer etwas Wertvolles ist und sie diese Ladung, die bedeutet Reichtum. Und jetzt kommt der interessanteste Gedanke vielleicht dieser Predigt. Aber Stürme zeigen uns manchmal, dass Reichtum, wertvolle Sachen oder wertvolle Sachen unser Lebensschiff in Gefahr, ja zum Sinken bringen können. Und man könnte auch sagen, dass während des Sturms sich der Wert der Dinge umkehrt. Das, was hier viel Wert hatte, diese Ladung, die wird jetzt im Sturm auf einmal zur Gefahr. Dieser Sturm tut also eines, er verändert die Bedeutung der Dinge, die Wert haben. Und ich denke, so Stürme, wenn sie im Leben auch auf uns zukommen, dann decken sie oft auch auf, wer wir wirklich sind und was unser Leben wirklich ausmacht. Und ich denke, in Stürmen oder durch Stürme wird auch unser wahrer Charakter, unsere Integrität sichtbar. Und ich denke, darum sind Stürme in unserem Leben auch von sehr großer Bedeutung. Sie zeigen uns immer wieder, dass wir ganz auf Gott und auf seine Gnade angewiesen sind. Wenn jemand, und es gibt bestimmt einige von euch, einen richtigen Lebenssturm miterlebt haben, dann wissen sie, dass meistens mitten im Sturm, in der größten Gefahr, nur sie und Gott allein stehen. Alles andere verliert an Wert, an Bedeutung. Und darum können Stürme auch so unendlich wichtig sein, weil sie uns Gott näher bringen. Ich denke auch, Jona kam Gott in diesem Sturm näher, in diesem Bauch des Fisches, als jemals zuvor. Dieser Gedanke schlägt sich auch in dieser Tatsache nieder, die ich schon erwähnt hatte, dass Jona im Bauch des Fisches einen wunderschönen Dankpsalm geschrieben hatte, der die Gnade und die Befreiung des Herrn feiert. Und ich denke, es lohnt sich auch richtig, über diese Begebenheit nachzusinnen. Vielleicht erinnern wir uns an unseren letzten Sturm, den wir durchgemacht haben. Da könnten wir uns auch die Frage stellen, was haben wir gebetet, als wir zum letzten Mal von einem, bildlich gesagt, einem großen Fisch verschluckt wurden? Konnten wir uns auch, wie Jona, zu einem Dankesalm durchringen? Man könnte auch sagen, wer von einem Fisch geschluckt wird, braucht Rettung. Aber interessanterweise sagt Jona hier in diesem Fall, vielen, vielen Dank, Gott. Viele Menschen, mit denen man redet, die durch Schweres und Schreckliches in ihrem Leben gegangen sind, bezeugen oft, dieser Sturm hat mich gerettet. Und es gibt einige, auch bei uns Geschwister, die so mitten in so einem Sturm zum Glauben gekommen sind, die Gott zu sich gezogen hat. Aber viele Menschen haben auch mitten im Sturm gemerkt, wer sie wirklich sind, wie egoistisch sie sind, wie lieblos sie waren und verändern ihr Leben. Und so kann ein Sturm, der einen eigentlich zur Bedrohung wird, retten. Und vielleicht befindet sich mancher von uns gerade in so einem Sturm, bei diesem Bild zu bleiben, verschluckt von einem riesigen Fisch. Und wir dürfen uns in Anlehnung an diese Begebenheit die Frage stellen, wovor werde ich in diesem Sturm, der gerade jetzt über mich hergefallen ist, gerettet werden? Wovon will Gott mich vielleicht durch diesen Sturm befreien? Wir haben gesehen, jetzt komme ich zum Schluss, Gott ist überall. Gott war da, wo Jona dachte, er ist nicht da, wo er auf der Flucht war. Gott war aber auch mitten im Sturm dabei. Er war auch im dunklen, stinkigen Bauch des Fisches bei Jona. Und Gott ist auch in allen Stürmen, die auf uns zukommen, mit und bei uns. Er ist uns nahe. Und darum, glaube ich, dürfen wir auch mitten im Sturm, bildlich gesagt, ruhig schlafen, weil wir in Gottes Nähe sind, weil er in unserer Nähe ist. Und was uns auch immer in unserem Leben zustößt und wie auch immer unser Leben verläuft, ob das, was in unserem Leben geschieht, uns gefällt oder nicht, dürfen wir wissen, Gott wirkt in allem und durch alles. Und sicherlich mag keiner von uns Stürme, aber wir müssen uns auch bewusst sein, nur durch Stürme wird man zum erfahrenen Seemann. denke, stellt euch mal vor, ihr macht euch auf eine Schiffsreise und das ist richtig stürmisches Wetter. Und der Kapitän sagt, oh liebe Leute, ich war noch nie in einem Sturm, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wir sehen, Sturm gibt eine gewisse Sicherheit. Sturm bringt uns zu Reife, hilft uns auch anderen zu helfen. Und ich wünsche euch noch ein gesegnetes Wochenende und wünsche uns, dass wir auch mitten im Sturm dieses Erlebnis haben, dass Gott uns sehr nahe ist, dass er mit und bei uns ist. Und dass wir auch mitten im Sturm ruhig schlafen dürfen, weil er an unserer Seite ist.